Ich möchte heute mit euch den Schluss des ersten Mosebuches bedenken. Und es ist nicht nur das Ende des ersten Mosebuches, sondern auch das Ende der Josefsgeschichte. Der ein oder andere hat das vielleicht schon mal gehört, weil das habe ich schon mal als Bibelstunde in Lichtensee gehalten. Aber dann hört es jetzt halt nochmal. Und bevor wir den Text lesen wollen, möchte ich gerne einen kleinen Rückblick starten, dass wir alle auf demselben Stand sind. Ich möchte das auch nicht allzu ausführlich machen, denn ich denke, den meisten von euch wird auch die Geschichte geläufig sein. Wir hatten also die Brüder Josefs, wie sie bei ihrem Vater Jakob waren, alle zusammen unter der weltweiten Hungersnot litten. Und wie sie im Folgenden dann zu Josef nach Ägypten Getreide kaufen gegangen sind. Josef hatte seine Brüder in seine Schule genommen und hatte sie an sich selbst zerbrechen lassen, indem er sie mit ihrer eigenen Sündhaftigkeit konfrontierte. Und damit sah man auch, dass gleichzeitig Gott diese Brüder zerbrach und ihnen am Beispiel von Josef sein Wesen zeigte und sie damit zum Glauben an sich kommen ließ. Gott offenbarte den Brüdern und dem Vater Jakob seinen wunderbaren Plan in dieser ganzen Geschichte, die doch auch so voll Gräueltaten war. So sollten sie nach Ägypten reisen und Jakob, der ja bestimmt auch ein bisschen unsicher war, ob das wirklich der richtige Weg ist, bekam von Gott höchstpersönlich die Zusage, dass er Josef sehen sollte und nach Ägypten gehen soll. Sie werden in Ägypten empfangen und bekommen das beste Stück Land zugewiesen, was sie sich vorstellen können, da die Ägypter die Viehzucht verachteten und damit vermutlich das Land Gosen nicht unbedingt brauchten. Dann vergeht einige Zeit und für Jakob geht das Leben hier auf der Erde so langsam zu Ende. So versammelt er seine Söhne um sich und gibt einem jeden seinen Segen mit auf den Lebensweg. Und wenn man das mal liest, dann merkt man, dass das nicht immer nur Segen war, sondern zum Teil auch Fluch. Kurze Zeit später stirbt Jakob, dankbar und lebenssatt, dass er seinen totgeglaubten Sohn wiedersehen durfte, den Josef, der sich auch noch im hohen Alter um ihn und die ganze Familie gekümmert hat. Und Josef geht mit der ganzen Familie ins verheißene Land Kanaan, um ihn dort zu begraben. Und nun steht im Vers 14 von Kapitel 50, wie Josef und seine Brüder und die ganzen Angehörigen, die dazugehörten, wieder nach Ägypten gehen und dort weiter ihren Geschäften und Angelegenheiten nachgehen. Nur, dass jetzt eben ihr Vater Jakob fehlt. Und bevor wir den Text lesen, glaube ich, dass es sich lohnt, sich diese ganze Situation einfach mal bildlich vor Augen zu halten. Sie waren jetzt ca. 17 Jahre in Ägypten. Und die ganze Zeit war ihr Vater Jakob dabei. Jetzt kommen sie aus Kanaan zurück, sind noch ganz erfüllt von der großen Reise und sollen jetzt ihre Aufgaben weitermachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich genau jetzt an diesem Zeitpunkt, wo sich wieder alles langsam normalisierte, wo jetzt langsam der Alltag wieder einkehrte, eine große Leere entstand. Da war eine Lücke, die durch Jakobs Heimgang entstanden war. Und jetzt fängt es in den Köpfen der Brüder Josefs an zu rattern und zu arbeiten. Es kommen Erinnerungen hoch, die viel mit dem Vater Jakob zu tun hatten. Und ich denke, jeder, der schon mal einen Menschen verloren hat, weiß vielleicht ungefähr, wie sich das anfühlt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Brüder sich nun Gedanken machen, die wir in unserem Text lesen. Und das wollen wir jetzt tun. Der Text steht in 1. Mose 50, die Verse 15 bis 26. 1. Mose 50, die Verse 15 bis 26. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie: Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters. Und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah die Kinder Ephraims bis in das dritte Glied. Auch die Kinder Machirs, des Sohnes Manasses, saßen noch auf Josefs Knien. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen, euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen, und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Soweit Gottes Wort für uns. Wir wollen noch mal beten. Herr Jesus, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich sagte es schon, wir befinden uns hier am Ende der Josefsgeschichte und am Ende des ersten Mosebuches. Und wir dürfen hier zum Schluss noch einmal sehen, wie Gott bei dieser Geschichte erstmal einen Punkt setzt. Ja, einen Punkt. Es geht zwar, wenn man jetzt die Geschichte weiterliest, mehr oder weniger nahtlos in das zweite Mosebuch über, aber wir sollten uns bewusst sein, dass Gott hier in dem uns überlieferten Wort erstmal quasi auf Pause drückt. Der Zeitraum zwischen dem Ende vom ersten Mosebuch, also unserer Geschichte, und dem Anfang vom zweiten Mosebuch beträgt ganze 280 Jahre. Es war also gewissermaßen fast 300 Jahre Funkstille. Und ich finde es deshalb, ist es wichtig, kurz stillzuhalten und genau hinzusehen. Denn ich hoffe, ihr werdet sehen, dass die ganze Josef-Geschichte, die hier in unserem Abschnitt ja nochmal gewissermaßen aufgerollt wird, eine große Geschichte, schon voll Gottlosigkeit und Grausamkeit, menschlichem Versagen und Sünde ist. Aber auch eine Geschichte, wo Gottes Wesen, seine Heiligkeit und seine Gnade bis ins Letzte so deutlich wird. Ja, diese ganze Geschichte ist ein Abbild unseres Lebens mit Gott. Und wir dürfen schon hier so weit am Anfang der Bibel erfahren, wie gnädig und barmherzig Gott ist. Und möge es Gott schenken, dass ihr das genauso sehen könnt, wie ich bei meiner Vorbereitung. Schauen wir als erstes in den Vers 15 rein. Ich lese ihn nochmal. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie: Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Was sehen wir hier bei den Brüdern? Was kommt jetzt bei den Brüdern hoch? Es ist das schlechte Gewissen. Was aber ist das schlechte Gewissen, kann man fragen. Es ist der Moment, wenn die Sünde, die wir begangen haben, uns bewusst wird und uns zu schaffen macht. Luther schreibt zu diesem Vers Folgendes: Hier siehst du erstlich, welch ein erschrecklich Unglück die Sünde und ein böses Gewissen sei. Das ist beinahe eine solche Wunde, die nicht zu heilen ist. Ja, die Söhne lebten eben noch ihr geordnetes Leben in Ägypten, mit ihren Geschwistern, ihren Familien und ihrem Vater, hatten noch eben den Segen von Jakob bekommen und nun schlägt ihr Gewissen an. Und sie bekommen Angst, dass ihre Sünden nun doch so bestraft werden würde, wie sie es eigentlich verdient hätten. Ist die Sünde nicht so ein schrecklich Ding? Sagt Luther. In dem Moment, wo wir sie begehen, macht sie uns noch Freude, weil wir Menschen verderbt und gefallen sind in der Sünde. Aber wenn die Tat vollbracht ist und durch das Gesetz, also durch Gottes Wort, offenbar wird, da fängt sie an zu schmerzen und zu brennen. Und es scheint einfach keinen Trost zu geben. Wir sehen hier ein paar Brüder, die einfach verzweifelt sind, die Angst haben um ihr Leben und das Leben ihrer Familien. Ja, die Brüder Josefs haben Angst, dass Josef sie jetzt heimsucht wegen der Sachen, die sie an ihm und ihrem Vater getan haben oder angetan haben. Warum aber das? Hatte ihnen denn Josef nicht vergeben? Hatte er nicht ein paar Kapitel vorher zu ihnen gesagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt? Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Nun, es waren seitdem immerhin 17 Jahre vergangen. Und es waren 17 Jahre, in denen Josef ihnen das beste Land versorgt hatte, in denen sie nie Hunger litten. Ja, in denen sie im Überfluss lebten, da sie von Josef in allen Dingen versorgt wurde. Wie viel Wohltat hatte Josef ihnen getan? Wie viel brüderliche Liebe hat er ihnen entgegengebracht? Aber all das schien sich jetzt komplett in Luft aufzulösen. Es bedeutete nichts. Sie schauten zurück und sahen vor sich, wie sie Josef auf die Kamele luden, wie sie ihr Geld dafür entgegennahmen. Sie sahen wieder vor ihren Augen, als wäre es gestern gewesen, wie sie den Ziegenbock schlachteten, Josefs Gewand eintauchten und damit dann zum Vater gehen und ihm diese grauenhafte Lüge erzählen, dass ein Tier den Josef gerissen hätte. Ja, um dann mit anzusehen, wie Jakob fast an dieser Lüge zugrunde geht. Ja, was ist das für ein grauenhaftes und schreckliches Ding, die Sünde. Auch ein Jakob sah sein Versagen in der Erziehung so sehr, dass er daran denken musste, wie es auch durch sein Zutun damals zu diesem Hass zwischen den Geschwistern gekommen war. Wie falsch es war, Josef so viel besser zu behandeln als seine Brüder. Da lesen wir ab Vers 16. Darum ließen sie, also die Brüder, Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. Ja, auch ein Jakob bekam die Sorge, dass Josef es seinen Söhnen heimzahlen würde. Und das, obwohl auch er 17 Jahre lang die Wohltaten gesehen, geschmeckt und gefühlt hat. Aber wem die Sünde offenbar wird und wen danach das böse Gewissen plagt, dem scheint einfach keine Vergebung und kein Trost stark genug, solch ein Beißen des Gewissens vertreiben zu können. Hier sieht man deutlich, welch starkes Gift die Sünde in der Natur des Menschen ist. Und ich denke, an der Stelle können wir ruhig mal anhalten und schauen, wie das Ganze bei uns heute aussieht. Hier ist mal so ein Punkt, wo man, denke ich, deutlich sieht, wie diese Geschichte ein Abbild unseres Lebens ist. Wie oft haben wir das? Gott hat uns sein Wort aufgeschlossen und wir durften erkennen, dass wir Sünder sind. Wir durften sein rettendes Evangelium erfahren, dass Gott Mensch wurde, sich ganz klein machte, ein sündloses Leben führte, um dann für uns stellvertretend genau die Sünde am Kreuz zu tragen, die durch Gottes Gesetz an uns offenbar wurde. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, wie Josef damals, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab, und hat uns seitdem so viel Gutes erfahren lassen. Er hat uns sein Wort aufgeschlossen, hat Bewahrung geschenkt, hat die meisten von uns in Familien gesteckt, hat uns geführt, und geleitet und uns Wohltaten getan. Und das oft schon viel länger als 17 Jahre. Und dann lesen wir sein Gesetz, schauen auf uns, wie wir dem Gesetz nicht mal ansatzweise entsprechen können. Und dann plagt uns das Gewissen. Warum, könnte man fragen? Unsere Sünden sind doch vergeben. Ja, das sagt sich leicht in Zeiten, wo es gut läuft. Aber ich denke, es gibt sehr häufig auch bei uns Zeiten, wo uns Zweifel kommen. Reicht es zu oder muss ich noch mehr tun? So Fragen kommen dann. Gott hat mir ja eine Verantwortung gegeben. Habe ich meine Kinder auch wirklich recht im Glauben erzogen? Habe ich mein Herz nicht zu doll an Haus, Auto oder Firma gehangen? Oder vielleicht kommt auch der ein oder andere nicht los von seiner Lieblingssünde und unehrt Gott fast jeden Tag aufs Neue damit. Manche der Sachen wollen wir uns wahrscheinlich oft auch einfach nur nicht eingestehen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann fragen wir uns das doch, oder? Und jeder, der schon einmal in solchen Zweifeln steckte, weiß, wie schwer, aber leider auch, wie alltäglich beinahe solche Situationen sind. Und dabei ist es eigentlich so dumm. Sorry, wenn ich das so sage. Aber Gott verheißt uns Vergebung aller unserer Sünden und tut uns so viel Gutes, und wir schauen wie Petrus auf dem Wasser auf Wind und Wellen. Luther schreibt dazu: Die Vergebung der Sünde haftet im Herzen fast kümmerlich, wiewohl sie mit vielen Verheißungen und Zeichen der Gnade Gottes bestätigt ist. Was aber ist das eigentlich? Zweifel, Unsicherheit. Unsicherheit, ob Gott uns wirklich gnädig ist oder ob er uns vielleicht doch noch Gram sein könnte. Ja, es ist letztendlich Unglaube. Es ist der Unglaube, der Leute wie Judas Ischariot und vielleicht auch fast den Petrus in den Selbstmord getrieben hätte oder hat. Und wahrscheinlich der Unglaube, der viele Menschen auch heute noch dazu treibt. Es ist das Gesetz Gottes, das dem Menschen seine ganze Unvollkommenheit aufzeigt und auch aufzeigen muss, wie er dem Gesetz eben nicht genügen kann und der ihn ohne eine Lösung in den Wahnsinn treiben muss. Ja, wie sehr ähneln wir uns doch den Brüdern. Wie sehr verharren wir so oft im Unglauben und wie sehr merken wir gerade hier an der Stelle an den Brüdern Josefs, wie grundlos das eigentlich ist. Hat er ihn doch längst vergeben gehabt? Hat Jesus uns doch längst unsere Schuld vergeben? Und nicht nur die Schuld, die wir mal begangen haben oder die uns ins Herz gelegt ist durch die Erbsünde. Nein, auch die Schuld, die wir jetzt begehen, indem wir in unserem Unglauben an seinem Erlösungswerk zweifeln oder es beschneiden wollen, weil wir noch etwas von unserem mickrigen Gehorsam oder unserer Eigenverantwortung dazu tun wollen. Versteht mich nicht falsch, wir sollen unser Sünderdasein nicht gleichgültig hinnehmen. Aber wir sollen hier von den Brüdern lernen, dass die Sünde unser größtes Unglück ist. Nämlich dann, wenn sie durch Gottes gutes Gesetz aufgedeckt wird. Aber dass sie, wenn sie einmal aufgeweckt und lebendig gemacht worden ist, sofort allein mit dem Blut Jesu am Kreuz zugedeckt werden soll. Und die Bibel hat dafür eine ganz wunderbare Beschreibung, wie das stattfindet. Die finden wir im Neuen Testament in Römer 6. Römer 6, die Verse 6 bis 10, das möchte ich kurz lesen. Da schreibt Paulus: Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht auch nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Es heißt, dass der Mensch von Gott neu gemacht wird. Der alte Mensch ist mit Jesus ans Kreuz gegangen. Und Wilhelm Busch sagt es in seiner Predigt über diese Stelle, sinngemäß so schön, da hängt eben am Kreuz nicht nur Jesus, sondern da hängt auch der Pastor Busch. Am Kreuz hängt Jesus für unsere Schuld. Und wenn er uns unsere Sünden vergibt, dann hängt eben nicht nur er dort, sondern auch wir, weil er uns neu macht. Wir sind der Sünde tot. Und trotzdem bleibt auch der alte sündige Mensch an uns kleben. Aber er kann uns unsere Vergebung nicht mehr streitig machen. Ich stelle mir das ungefähr folgendermaßen vor. Vielleicht hat schon einmal jemand von euch gesehen, wie ein Truthahn geschlachtet wird. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kenne es vom Hörensagen. Wenn man dieses Tier schlachtet, dann kommt es häufig vor, dass es, nachdem man ihm den Kopf abgehauen hat, plötzlich anfängt, wie wild durch die Gegend zu rennen. Es zuckt noch auf wegen den Nerven, aber dieses Tier ist eigentlich längst tot. So verhält es sich mit unserem alten Menschen. Jesus hat uns zu sich gezogen, hat uns sein Wort aufgeschlossen, hat unsere Herzen bereit gemacht, sein Erlösungswerk anzunehmen. Und damit sind wir mit ihm gekreuzigt worden. Er hat diesem alten Menschen, diesem Sünder, den Kopf abgehauen. Und doch zuckt dieser alte Mensch auf, rennt wild durch die Gegend und brüllt, weil er nicht will, dass Jesus über ihn herrsche. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Der alte Mensch ist schon noch da und er kämpft gegen den neuen Menschen, den Jesus grunderneuert hat. Aber er ist tot. Das ist so schwer vorstellbar, denn wir sind ja gefangen in dem alten Menschen. Kann der neue Mensch doch allein aus Gott und von Gott leben und sein? Er, also der alte Mensch, scheint noch in uns zu leben. Aber wie kann er da tot sein? Ja, das ist ziemlich schwer zu fassen, denn wir kämpfen ja noch unter unserem sündigen Leben. Aber ich denke, wer das erkennt, was es heißt, wiedergeboren zu sein, mit Jesus gekreuzigt zu sein, der kann aufrichtig und von ganzem Herzen dieses Lied von Hedwig von Rädern mitsingen und mitbeten, wo es heißt, hier hast du meine beiden Hände, ich kann ja nichts aus eigener Kraft. Du weißt den Weg, du weißt das Ende, bring du mich durch die Fremdlingschaft. Ach, leite mich mit deinen Augen auf jeden Schritt im dunklen Tal, wie gar nichts meine Kräfte taugen. Ich fühle es täglich tausendmal. Ja, und wie sehr wir das manchmal fühlen. Ich müsste ja vor Angst verzagen, wüsste ich nicht, dass du mit mir gehst, dass deine Schultern für mich tragen. Und dass im Kampf du bei mir stehst. Ja, der alte Mensch, der macht noch einen Haufen Krach und töst und rumort in uns. Aber nochmal, er ist tot. Gekreuzigt mit Jesus am Kreuz von Golgatha. Und darin liegt der ganze Trost und das heilbringende Evangelium. Und darin besteht der Glaube, den, wie wir auch hier an unserer Geschichte sehen, nur Gott schenken kann. Der Glaube tut es, der macht, dass die Gewissen stille werden und Frieden haben bis an der Weltende. So sagt Martin Luther. Warum aber kann jetzt das Gewissen der Brüder Josefs ruhig gestellt sein? Wir sehen es an Josefs Reaktion. Der sagt in Vers 17 zu ihnen, da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Ja, der Josef, der hatte die Schuld so krass vergessen, dass er weinen muss, als die Brüder daran denken, er könnte ihnen noch Gram sein. Für ihn waren sie nicht mehr die Brüder, die ihn verkauft hatten, sondern es waren seine Brüder, die er liebte und die er gerne versorgte. Er konnte ihnen gar nicht mehr böse sein, da er sich selbst kannte und sein böses Wesen, seinen alten Menschen und dass er vermutlich genauso gehandelt hätte. Und so konnte er seinen Feinden leicht vergeben, weil er sein eigenes böses Herz kannte. Josef erkannte gleichsam auch den gut durchdachten Plan Gottes dahinter. Er hatte es ihnen ja schon vor 17 Jahren gesagt, dass sie sich keine Vorwürfe machen sollen. Denn Gott wollte sich ja ein großes Volk am Leben erhalten. Und deshalb ging Josef davon aus, dass das auch seinen Brüdern klar war. Er zeigte es ihnen doch auch tagtäglich durch seine Wohltaten. Doch jetzt kommen eben die Diener und berichten ihm, dass sie jetzt, wo Jakob weg ist, doch daran zweifeln. Er hat es doch vergeben und vergessen, und sie trauen sich nicht mal, ihm das persönlich zu sagen. Sie schicken Leute. Und dann kommen sie erst hin, nachdem die Leute ihm das gesagt haben, fallen vor ihm auf ihr Angesicht und liefern sich ihm nun völlig aus, indem sie sagen, siehe, wir sind deine Knechte. Sie machen es, obwohl auch das theoretisch nicht helfen könnte. Eigentlich kommen sie erneut zu Josef und flehen ihn um Gnade. Und jetzt kommt Josef mit einer Antwort, die nochmal ganz neu das gesamte Evangelium enthält. Ich lese nochmal ab Vers 19. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen, und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josef beruhigt seine Brüder und stellt erst einmal klar, in welcher Stellung er ist. Klar, er ist menschlich gesehen in einer viel höheren Stellung als sie. Und er hätte Macht, sie sofort ins Gefängnis werfen zu lassen oder schlimmer. Aber er beugt sich ebenso wie die Brüder vor ihm, so beugt er sich unter Gott. Hier erkennen wir, wie demütig er ist. Und wie er sein eigenes Herz kennt. Und dabei reduziert er nicht die Schwere der Schuld. Es ist ziemlich krass, dass er hier nicht sagt, jetzt habt euch mal nicht so, Gott hat euch lieb, ihr seid zwar nicht perfekt und das, was ihr vor Jahrzehnten mit mir gemacht habt, war jetzt auch nicht so schön, aber nur mal halblang, das sagt er nicht. Er sagt, bin ich denn an Gottes Stelle? Wisst ihr, was das heißt? Das, worüber die Brüder sich Sorgen machen, das ist vollends berechtigt. Wenn Gott für die Taten der Brüder Rechenschaft nehmen müsste, dann müssten sie sterben. Dann hätten sie keine Chance. Und auch wir heute haben bei unserem schlechten Gewissen durchaus recht. Denn wir könnten den Maßstäben Gottes, seinem Gesetz, nicht genügen. Wir sind verdorben, von Grund auf. Darin gibt es nichts schön zu reden und auch gar nichts wegzuretuschieren. Aber, und hier kommt das große Aber, Gott gedachte es gut zu machen. Wo Vers 19 von Gottes gerechten Gericht redet, redet Vers 20 direkt von Gottes Gnade. Josef verweist hier auf Gott, der alles in der Hand hat und auch die Macht hat, die bösen Taten des Feindes, ob sie nun aus guter oder böser Absicht geschehen, ins Gute umzukehren. Gott hat aber nicht nur die Macht, er will das Böse ins Gute umkehren. So sagte Augustin einmal, Gott ist so gütig, dass er nichts Böses geschehen lässt, es sei denn, dass er daraus ein großes Gut machen könnte. Und Gott selbst sichert uns diese Tatsache auch später in Römer 8, Vers 28, ein ziemlich bekannter Vers zu, wo steht, sofort, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das darf unser ganzer Trost in allen schweren Zeiten voller Not, Anfechtung und Unglauben sein. Trotzdem sei auch hier gesagt, dass das nicht heißt, dass wir freiweg sündigen dürfen oder sollen, damit Gott dann unser böses und sündiges Tun in Gutes umkehren kann. Wer so denkt, der hat Römer 6 von vorhin, dieses Gekreuzigtsein mit Christus, nicht verstanden. Und an solche Leute wendet sich Paulus auch nicht. Gott macht in seinem Wort unmissverständlich deutlich, dass er die Sünde hasst und dass wir der Sünde fliehen sollen. Wenn aber die Sünde begangen ist und das Gesetz beschuldigt und erschreckt das Gewissen, da sollen wir nicht verzweifeln. Da will Gott nicht, dass der Tod herrsche. Und auch nur da gilt, was Paulus sagt in Römer 5, Vers 20, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Was ist das für ein herrlicher Leuchtturm im Sturm unseres Lebens? Noch einmal. Josef sagt zu seinen Brüdern eindeutig, dass sie Gottes Gericht verdient hätten. Und auch wir hätten es verdient. Luther schreibt dazu, nicht, dass der Sünde ganz und gar nicht sollte gedacht werden. Denn Gott will haben, dass wir der unermesslichen Wohltaten gedenken und ihm dafür danken sollen, dadurch er uns aus dem Gefängnis des Teufels geführt und erlöst hat. Ja, wir sollen nicht vergessen, dass wir Sünder sind und dass wir der Gnade Gottes bedürfen. Aber unser Gewissen muss nicht mehr zermartert werden, wie wir es bei den Brüdern sehen und wie wir es bestimmt oft genug selber erleben. Gott erlöst uns und er schenkt uns sein Heil. Er vergibt uns sein Wort und sagt zu uns, und jetzt vertrau mir. Nochmal Vers 20 und 21. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Als ich diese Stunde zum ersten Mal gehalten habe, haben wir in der Bibelstunde das Abendmahl gefeiert. Und dieser Text hat so wunderbar eigentlich dazu gepasst. Leider ließ sich das heute nicht so in der Kürze der Zeit realisieren, dass wir hier ein Abendmahl feiern. Jedoch möchte ich gern trotzdem darauf eingehen, denn wir sehen hier an unserer Geschichte so schön die Bedeutung vom Abendmahl. Und die ist mir auch bei der Vorbereitung wieder so richtig deutlich geworden. Schauen wir auf die Brüder, so sehen wir Angst. Da sehen wir, wie frei sie sind unter Josefs Herrschaft und gleichzeitig, wie unfrei sie sind dadurch, dass sie gefangen sind in ihrer eigentlich längst vergebenen Schuld. Worauf konnten sie sich denn nun verlassen? Doch wohl nur auf das Wort von Josef, fürchtet euch nicht, ich will euch versorgen. Und Josef konnte auch wiederum nur auf Gott vertrauen und alles aus seiner Hand nehmen. Und das hatte er auch schmerzlich lernen müssen in der Zeit in Ägypten. Schauen wir nun auf uns. Da sehen wir Angst, da sehen wir Zweifel und auch da sehen wir Unglaube. Worauf können wir uns denn verlassen? Doch nur allein auf sein Wort, also nicht das Wort von Josef. Was kann uns das schon nützen in unserem Alltag? Nein, auf das Wort von Gott in der Bibel, der uns sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, so wir unsere Sünden vor ihm bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinige uns von all unserer Missetat. Ja, und als ob Gott es gewusst hätte, dass wir selbst an diesem seinem Wort, an seinen Wohltaten, all die guten Zeiten straucheln werden, so hat er uns nun das Abendmahl gegeben. Es ist das Mahl, das Gott nicht nur als Andenken oder Symbolhandlung einsetzt. Das ist es auch. Aber es ist mehr. Wir sollen nicht nur erkennen, wie grausam es für Jesus war. Nein, Gott hat es eingesetzt für uns. Im Abendmahl geht es um uns. Er möchte uns in Brot und Wein leibhaftig begegnen. Also in zwei Sachen, die für uns eigentlich alltäglich sind. Wenn wir also wieder in Zweifel und Anfechtung fallen oder uns nicht sicher sind, ob uns Gott wirklich vergeben hat, dann kommt der Herr Jesus, sieht uns und ich stelle mir vor, wie er wie Josef anfängt zu heulen, dass wir ihm auch auf sein Wort hin einfach nicht glauben wollen. Und dann nimmt er Brot, sagt, das ist mein Leib, welchen ich für dich gebe. Und er nimmt den Wein und sagt, das ist mein Blut, welches ich für dich vergossen habe. Und dann sagt er, jetzt schluckst du es. Du willst nicht glauben, hier hast du Brot und Wein. Das ist mein Leib, das ist mein Blut und jetzt glaub es. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das Abendmahl bis ins Letzte verstanden habe und es ist eigentlich viel tiefer und schöner, was uns Gott hier eigentlich gegeben hat mit diesem Mahl. Und es ist so tief, dass wir vermutlich ein ganzes Leben zu lernen haben, was das heißt, Abendmahl zu feiern. Aber ich sehe hier ein gnädiges Entgegenkommen Gottes zu uns Menschen, die durch ihre Verderbtheit und den listigen Anschlägen des Teufels nur weiter verunsichert sind. Ich möchte sogar sagen, dass wir im Abendmahl ein perfektes Beispiel haben von diesem Hilf meinem Unglauben. Ja, Herr, ich glaube, ja. Jetzt hilf mir raus aus meinem Unglauben. Und Gott erhört dieses Gebet. Er schenkt uns Leib und Blut in Brot und Wein. Und er hat es uns verheißen, dass unsere Sünden vergeben sind. Ins tiefste Meer geschmissen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass wir errettet sind. Klingt jetzt vielleicht nicht sonderbar spektakulär, aber überlegt einfach mal, was das bedeutet, wenn wir das Abendmahl recht feiern. Es bedeutet, dass Jesus uns aus Sünde, Tod und Hölle errettet hat und dass wir einmal bei ihm sein dürfen. Das Abendmahl darf uns also ein großer Trost und ein Grund zur großen Freude sein. Denn wir dürfen einmal in der Ewigkeit bei ihm sein. Es ist eine äußerlich geschenkte Gewissheit über unsere Vergebung der Sünden. Mit der Verheißung Gottes endet auch das erste Buch Mose. Wir lesen in den letzten Versen, dass Josef noch sehr lange lebte und seine Kinder und Enkelkinder bis ins dritte Geschlecht sehen durfte. Gott hatte ihn einst aus dem verheißenen Land herausgeführt, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und lange sah es nicht so aus, als würde es eintreffen. Was muss es auch für einen Josef bange Stunden gegeben haben? Und so sehen wir hier, wie Gott an Josef schon beginnt, diese Verheißung wahrzumachen. Ja, diese Verheißung würde noch einen steinigen Weg haben. Aber Gott hält, was er verspricht. Und wenn auch wir Stunden haben, an denen wir nicht weiter wissen, wo wir nicht das richtige Maß wissen zwischen der Nutzung unseres Verstandes und Gottvertrauen, wo wir anfangen, an seiner Gnade zu zweifeln und an unserer Sünde zu verzweifeln, so macht Gott doch seine Verheißung wahr. Deswegen gab es auch für Josef nicht die Möglichkeit, daran zu zweifeln, dass es Gott nicht möglich wäre, das Volk Israel wieder aus Ägypten herauszuführen. Josef konnte Gott vertrauen und so sollten seine Gebeine nicht in diesem fremden Land bleiben. Sie sollten mit ins verheißene Land. Ihr Lieben, so wie Josef Gott vertraute, wie er sogar seine sterblichen Überreste im Land der Verheißung haben wollte, dürfen auch wir Gott vertrauen und dürfen wissen, dass er alles wohl führt. Und dann gehören unser Leib und Seele nicht in diese Welt voll Sünde und Tod. Nein, dann gilt Epheser 2, Vers 19, wo da steht, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, nämlich in der ewigen Herrlichkeit bei Gott, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Halten wir uns doch an diese Zusagen, denn sie gelten uns heute noch. Der Karl Bernhard Garve hat ein Lied geschrieben und ich möchte ein paar Strophen daraus zitieren. Wir singen es zwar gleich, aber ich möchte es trotzdem nochmal zitieren. Da steht: Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Sieht mein Kleinmut auch Gefahr, fürcht ich auch zu unterliegen. Christus beut den Arm mir dar, Christus hilft der Ohnmacht siegen. Dass mich Gottes Held verficht, das ist meine Zuversicht. Wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten. Wenn er mich zu sichten wagt, Christus hat für mich gebeten. Dass mein Bürger für mich spricht, das ist meine Zuversicht. Seiner Hand entreißt mich nichts, sollte ich ihn mit Kleinmut schmähen. Mein Erbarmer selbst verspricht's, sollte ich ihm sein Wort verdrehen. Nein, er lässt mich ewig nicht. Das ist meine Zuversicht. Herr Jesus Christus, das ist wahr, dass du unsere Zuversicht bist. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Danke, dass du uns an dieser Geschichte von Josef zeigst, dass du auch uns barmherzig und gnädig bist und dass wir dir und deinem Wort trauen dürfen. Herr Jesus, und so siehst du auch unseren Unglauben. Du siehst unseren Zweifel und auch manchmal unsere Hoffnungslosigkeit. Und ich kann dich nur bitten, dass du uns da herausholst und dass du uns lehrst, das alles recht abzugeben bei dir unterm Kreuz. Ja, tröste uns wieder mit deiner Hilfe. Wir können ja nichts aus eigener Kraft. Und so lass uns das alles recht groß werden in unserem Herzen, dass wir uns freuen dürfen, weil du gesiegt hast und uns erretten willst. Wir loben und preisen dich für deine große Liebe zu uns und für dein stetiges Bemühen um unsere schwachen Herzen. Du lieber guter Herr. Amen.